Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 563 des CC2 TV Audiocast. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, freue mich, dass Sie wieder dabei sind und glaube, dass ich heute den Start in ein Frühlingswochenende verkünden kann. Es war ja Samstag, Sonntag schon sehr, sehr schön, jedenfalls hier in der Mitte von Deutschland. Und ich hoffe, das geht so weiter. Die Wettervorhersage verspricht es ja. Wobei, das gibt so Merkwürdigkeiten. Zur Cebit hat es bisher, nach meinem Wissen, immer Schnee gegeben. Zumindest in Hannover. Und mal mehr, mal weniger. Es gab auch Zeiten, wo Hannover wirklich tief eingeschneit wurde zur Cebit. Mal sehen, ob wir dieses Jahr davonkommen oder ob es wieder ein solches, na, letztes Aufbäumen des Winters gibt. Fangen wir einfach mal an. Ich habe da eine Geschichte, die liegt mir ein bisschen am Herzen, weil jede Woche kommen teilweise mehrere Anfragen oder freudige Aufschreie. Ich habe den Audiocast wiedergefunden. Und das sagt mir ja eigentlich, dass es gar nicht so einfach ist, den zu finden. Warum eigentlich nicht? Nun, auf der alten Homepage, da steht kein Link oder so etwas. Das ist scheinbar nicht so gewollt. Und nicht alle hören alle Audiocasts, wo ich immer und immer wieder darauf hingewiesen habe. Und deswegen, ja, bleibt eigentlich nichts anderes als zu suchen mittels der gewünschten Suchmaschine. Da findet man natürlich unendlich viele Treffer. Aber es gibt auch Leute, die eben nichts finden. Meine Bitte an alle, die das hier hören: Wenn ihr irgendwo in irgendwelchen Netzwerken drin seid, bitte verkündet doch nochmal, dass sich die URL für den Audiocast und natürlich auch für die Fernsehsendungen geändert hat. Auf cc2.tv. Ich meine, viel einfacher geht es ja nicht mehr. Nur es wäre mir wichtig, weil ich finde es eigentlich schade, dass Leute es immer noch nicht finden konnten. Und deswegen, ja, einer schrieb, er sei sogar verzweifelt gewesen. Aber vielleicht können wir gemeinsam dieser Geschichte ein bisschen abhelfen, dass auch die letzten, nicht Mohikaner, sondern Zuhörer uns hier wiederfinden auf cc2.tv. Also meine Bitte, verbreitet das einfach nochmal. Es kommt nicht drauf an, dass wir unendlich viele Zuhörer bekommen. Das ist gar nicht mein Bestreben. Aber die, die es hören wollen, die sollen möglichst die Hilfe bekommen, den Weg zu finden. Ich werde immer wieder aufgefordert, doch mal meine Meinung zu dem politischen Geschehen sowohl durch die sich radikalisierende Türkei wie auch zu den Vereinigten Staaten von Amerika zu sagen. Also zu den USA sage ich so lange nichts, wie hier in Deutschland noch der Paragraph der Majestätsbeleidigung in Kraft ist. Das verkneife ich mir. Und zur Türkei, ich muss sagen, alle unsere holländischen Zuhörer, muss ich sagen, Hut ab vor eurer Regierung. Dass ihr klare Kante gezeigt habt, dass eure Regierung so viel Arsch in der Hose hat, um wirklich mal diesen türkischen Aggressoren, die unsere freiheitliche Demokratie ausnutzen und uns dafür auch noch beschimpfen, wir seien Faschisten und Nazis und was weiß ich nicht alles, denen mal ganz klar zu sagen, Kinder, so geht es nicht, ist der richtige Weg. Es führt sicherlich zu einer Konfrontation, aber sie ist nicht von Deutschland, sie ist nicht von den Niederlanden noch von irgendeinem anderen gewollt, sondern ausschließlich von Erdogan, der offensichtlich eine ganz klare Alleinherrschaft, andere sagen Diktatur, anstrebt. So kann es nicht gehen. Ich kenne viele Türken, anständige, gute Menschen. Aber wenn einer hier in Deutschland oder in den Niederlanden, für die kann ich allerdings nicht sprechen, lebt und wählt, wer in der Türkei künftig die Macht im wahrsten Sinne des Wortes haben soll und dafür hier demonstriert und auf die Straße geht und Deutschland oder auch die Niederlande diffamiert, der möge bitte wieder zurückkehren, dahin, wo er hergekommen ist. Wenn er hier lebt, weil er hier die Annehmlichkeiten in Kauf nehmen will, dann soll er sich auch bitte eingliedern. Denn es kann nicht sein, dass türkische Politiker gegen ihr eigenes Gesetz verstoßen, welches es ihnen verbietet, im Ausland Wahlkampf zu betreiben. Und wenn wir dann sagen, nee Kinder, also unsere Steuergelder, die wir hier aufbringen für die gesamte Infrastruktur und auch für die Sicherheit solcher Wahlkämpfe, das kann nicht sein. Wir können nicht Steuergelder von uns verwenden dafür, dass ihr da drüben eine Diktatur aufbaut. Und diese widerlichen Beschimpfungen und uns zu erzählen mit Diktatur und Pressefreiheit und so weiter, man möge sich bitte zuerst mal an der eigenen Nase fassen. Es ist schizophren von Erdogan, so etwas zu erklären. Und seine Politiker, die in seinem Fahrwasser laufen, die sind, naja, vielleicht noch schlimmer. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gegen Türken, niemals etwas gegen Andersfarbige, niemals etwas gegen Ausländer, weil ich selbst in allen anderen Ländern außer in Deutschland Ausländer bin. Aber ich habe etwas dagegen, dass Demokratie, egal wo auf der Welt, aber auch bei uns und vor allen Dingen bei unseren Freunden in den Niederlanden, derart missbraucht wird und derart heruntergeredet wird. Und ich bitte alle türkischstämmigen Mitbürger, doch mal darüber nachzudenken, warum sie bei uns leben und nicht in der Heimat. Und ob es wirklich legitim ist, dass sie von hier aus auf sicheren, demokratischen, freiheitlichen Boden darüber bestimmen wollen, wie ihre Mitmenschen in ihrem ursprünglichen Heimatland künftig leben müssen, unter welchen Repressalien sie leiden müssen. Und sollen sich darüber mal Gedanken machen. Und wer wirklich der Überzeugung ist, dass das, was in der Türkei passiert, gut ist, bitte packt eure Koffer und fahrt dahin, wo es besser ist als in Deutschland oder in Holland. Das Elektroauto, das wird ja nun immer wichtiger und nimmt immer mehr Raum ein in unserer tagtäglichen Diskussion. Und diese Technologie, ja, im Grunde genommen, wenn es wirklich gewollt wäre, könnte sie schon viel, viel weiter sein. Aber ich habe schon viel darüber gesprochen und möchte dies nicht alles wiederholen. Ich möchte mich heute auf ein paar etwas einfachere Themen, die in das Elektromobil hineinspielen, konzentrieren. Es wird immer wieder die Brennstoffzelle angesprochen. Die Brennstoffzelle ist sicherlich eine interessante und für ganz bestimmte Bereiche auch wichtige Technologie. Wenn es aber darum geht, dass ich mobil sein will, scheint sie mir nicht der Weg in die Zukunft zu sein, denn sie bringt mehr Probleme mit sich als eine Batterie. Das ist ja im Grunde genommen aus sich selbst ersichtlich. Warum gibt es eigentlich so viele Widerstände oder Missverständnisse zu Batterien? Auf der einen Seite wird darüber gesprochen, dass bei Unfällen diese in Brand geraten könnten. Aber brennen nicht auch Benzinautos, sogar Dieselautos? Brennen nicht auch gasbetankte Autos, und zwar fürchterlich? Das ist doch nur ein kleiner technologischer Schritt, diese Akkumulatoren so in Fahrzeuge einzubauen, dass möglichst nichts passiert. Dass man wirklich irgendwo Sicherungen, viele Sicherungen einbaut, die so etwas verhindern können, sobald der Strom zu hoch wird. Es ist doch noch nicht die eingefahrene Technologie, die wir seit 100 Jahren in unsere Verbrennautos einbauen, die wir jetzt in den batteriebetriebenen Autos haben. Man muss einfach mal abwarten. Und es gibt natürlich viel, viel, viel mehr Brände mit althergebrachter Technologie als mit Batterien. Weil es noch gar nicht so viele Batterieautos gibt, könnte man sagen. Ja, aber auch prozentual ist der Brand in Kraftfahrzeugen viel weniger auf batteriebetriebene Fahrzeuge zurückzuführen als bei den anderen Fahrzeugen. Es gibt ganz, ganz viele Ansätze dazu. Zum Beispiel war da letztens eine Podiumsdiskussion, die 11. Fachtagung zu Antrieben von morgen. Und das habe ich mir alles mal durchgelesen. Da gibt es bodenständige Meinungen, dass man tatsächlich weiter und länger mit Verbrennungsmotoren arbeiten sollte, müsste, könnte, mit irgendwelchen Vorteilen, die eigentlich gar nicht da sind. Auf der anderen Seite hat man da doch die Hybridisierung sehr hervorgehoben, was ja für eine Übergangszeit, bis wir leistungsfähige Akkumulatoren haben, die die Fahrzeuge etwa in den gleichen Reichweitenstand versetzen wie die Verbrennungsmotoren, dass man da einen Zwischenschritt machen könnte. Das 48-Volt-Bordnetz zum Beispiel, was seit 10 Jahren im Gespräch ist, wurde sehr deutlich beleuchtet und auch hier wurde gezeigt, wo der Stand und wie der Stand der Technik ist, nämlich gut. Aber kommen wir zurück zu dem eigentlichen Thema. In dem US-Magazin Energy and Environmental Science wird eine neue Technologie beschrieben, die sich als Weiterentwicklung der Lithium-Ionen-Akkus darstellt. Der 94 Jahre alte, ja, das ist kein Versprecher, ist wirklich so, John Goodenough, das ist einer der Miterfinder der Lithium-Ionen-Technologie, der lehrt immer noch an der Universität in Texas und der hat dort einen Vortrag gehalten und auch einen Artikel veröffentlicht über Kosten, Sicherheit und energiedichte Lade- und Entladegeschwindigkeit und die Lebensdauer von Akkutechnologien, weil das seiner Meinung nach die wichtigsten Faktoren für eine weitere Verbreitung und schnellere Entwicklung von Elektroautos ist. Und er schreibt da, diese Technologie basiert nicht mehr auf flüssigen Elektrolyten, wie das bisher der Fall ist. Deswegen können sie auch nicht mehr explodieren. Deswegen funktionieren sie auch bei Minusgraden, ohne so drastisch an Kapazität zu verlieren. Und er hat als Elektrolyt eine Art Glas verwendet. Dadurch wird der Einsatz von Alkalimetallanoden möglich. Und nach all diesen Vorteilen, die ich eben schon aufgezählt habe, vor allen Dingen das Wichtigste, dass es eben nicht mehr zu Brand und Explosionen kommen kann, sollen diese neuen Batterien auch deutlich schneller aufladbar sein. Innerhalb von Minuten und nicht mehr innerhalb von Stunden. Die Temperaturen von minus 20 Grad Celsius machen ihnen auch nichts mehr aus. Selbst da funktioniert es. Und die Energiedichte wird um den Faktor 3 erhöht. Jetzt kennt man solche Ankündigungen. Es sind sehr oft theoretische Überlegungen, die dahinter stehen, die auf der einen Seite natürlich irgendwie Hand und Fuß haben. Aber hier in dem Fall wurden tatsächlich schon Modelle gefertigt und man hat also die einzelnen Fähigkeiten zumindest zum Teil nachweisen können. Wir haben aber auch andere Richtungen, in denen die Forschung geht. Es soll zum Beispiel eine Art Superkondensator-Akku geben, der innerhalb von Sekunden aufgeladen werden kann. Da zweifle ich ein bisschen dran, weil so dicke Drähte gibt es wohl kaum. Wenn ich dann anschließend ein paar hundert Kilometer damit fahren soll, dann müssten doch einige tausend Ampere fließen. Aber zumindest die theoretische Möglichkeit und die Machbarkeitsstudie erscheint mir sehr, sehr interessant. Der Prototyp, der soll, das sagen die Forscher, etwa 30.000 Mal wieder aufladbar sein. Das ist eine Riesenmenge, denn so lange hält das Auto wahrscheinlich gar nicht, ohne dass er an Leistung verliert. die Lithium-Ionen-Akkus, die wir haben, die, da haben wir dann bei 1500 Ladezyklen schon deutlichen Kapazitätsverlust. Die Entwickler, die überlegen sich, dass die Kapazität dieser neuen Technologie ausreichen sollte, dass man sie ungefähr eine Woche verwenden kann in kleinen Geräten. Also mal nicht in den Automobilen, sondern in unserem Mobiltelefon. Das heißt, die Energiedichte ist so weit steigerbar mit dieser Technologie, dass man eine ganze Woche mit seinem Mobiltelefon, mit seinem Klugloud, mit seinem Dattelteiler durch die Gegend wandern kann und anschließend Sonntagabend oder irgendwo das Teil innerhalb von wenigen Sekunden wieder voll aufladen kann. Es handelt sich also hierbei nicht um Batterien im herkömmlichen Sinne, sondern um Superkondensatoren, also elektronische Bauteile, die ein bisschen anders arbeiten und bei der die Energie statisch gespeichert wird. Bei dem normalen Lithium-Ionen-Akkus wird es ja chemisch gemacht. Das sind chemische Reaktionen, die durch Anlegen einer äußeren Spannung eine Veränderung, eine chemische Veränderung in dem Akkumulator, in der einzelnen Zelle hervorruft. Und bei der Zurückverwandlung dieser chemischen Reaktion entsteht wieder ein Stromfluss, was ich dann außen als Energie abnehmen kann, um irgendwelche Geräte zu betreiben. Diese zwei Materialschichten mit den großen Oberflächen, die für die herkömmliche Technologie notwendig sind, macht natürlich diese Akkumulatoren groß und schwer und unhandlich und teuer. Die Kondensatoren oder Superkondensatoren, die haben natürlich auch zwei Schichten, zwei Lagen, aber die sind nur wenige Atome dick. Und damit werden diese Dinge kleiner und deutlich leichter. Es basiert auf Graphen, diesem Wundermaterial, was wir wahrscheinlich in seiner gesamten Bandbreite dessen, was damit möglich ist, noch gar nicht erkannt haben. Es kommen ja quasi wöchentlich neue Ideen und Anwendungen dazu. Also das große Problem ist, dass es sehr schwierig sein soll, dieses Material mit anderen Materialien zu verbinden, was für diese Superkondensatoren aber unabdingbar ist. Aber es gibt noch eine ganze Menge Forschergruppen, die an dieser oder ähnlicher Technologie arbeiten. Marktreif, naja, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Also der Superkondensator, da sagen selbst die Forscher, dass das sicherlich noch ein Jahrzehnt sein könnte, bis man diese Technologie so weit entwickelt hat, dass man sie einsetzen kann. Der große Vorteil ist allerdings, dass die so klein und flach und flexibel sein können und die Form dieser Superkondensatoren, na, man könnte es quasi wie eine Art Stoff machen. Man kann Kleidung aus diesem Material herstellen. Kleidung, wo die Hose eben der Akku ist oder die Jacke oder das Hemd oder was auch immer. Wir sehen, die Technologie macht riesen Fortschritte. Die Ideen, neue Produkte zu schaffen, sind nahezu unergründlich. Und das ist auch gut so. Denn Stromspeicherung wurde ja bisher ziemlich vernachlässigt. Erst haben wir Kohle verbrannt, davor noch Holz und dann verbrennen wir eben Erdöl und Erdgas. Und solange das billig und genügend zur Verfügung steht, ja, warum soll man dann irgendetwas anderes machen? Jetzt, wo wir Windenergie, diese hässlichen Drehdinger da haben, wo wir Solarenergie, die sind ja schon umweltfreundlicher oder zumindest angenehmer für den Menschen haben, müssen wir natürlich diese Energie speichern können. Denn wenn kein Wind weht und wenn es nachts dunkel ist, hätten wir sonst keinen Strom. Und das heißt, die Notwendigkeit entsteht ja im Grunde genommen erst dadurch, dass wir auf Energien, die dauerhaft zur Verfügung stehen, wo wir nicht irgendwelche Ressourcen umwandeln müssen in Energie, die unwiederbringlich verloren sind. Nur dadurch ist die Notwendigkeit da. Und diese Überlegungen und diese Technologie, die läuft ja jetzt erst richtig an. Und wenn wir das haben und wenn ich den Forschern an der Universität Dresden Glauben schenken soll, dann haben wir in 5 bis 8 Jahren Akkumulatoren, Batterien, Strom, Speicher, welcher Technologie auch immer, die gegenüber den heutigen mindestens die 10-fache Kapazität haben. Also die ganzen Argumente, die wir so gegen Elektroautos hören, sind damit quasi ad absurdum geführt. Wir werden zukünftig elektrisch fahren. Und wir sehen es in vielen anderen Bereichen. Unsere Heimwerkergeräte, Bohrmaschinen, Handkreissägen, eine Flex, eine Stichsäge, egal was. Da hat die Akkutechnologie schon längst gewonnen. Nur in Hochleistungsbereichen, wo man so viel Energie braucht den ganzen Tag, dass ein Akku nicht ausreicht. Und auch das Wechseln des Akkus zu umständlich ist, da noch nicht. Und dennoch, alle Technologie, die wir haben, unsere Mobiltelefone, unsere Armbanduhren, es gibt unendlich viele Sachen, die sind stromabhängig und sind und werden immer mehr kabellos. Wir können davon ausgehen, dass die Zukunft kabellos ist, zumindest. Und das, was eine Verbindung von dem Gerät zu irgendeinem Energieversorger ist. Der Stromverbrauch geht runter, immer weiter bei den einzelnen Geräten, die wir rein elektronisch betreiben, weil die Prozessoren eben andere Technologien haben, die weniger Energie benötigen und weil die gesamten Steuerungen energiesparender sind. Bei einigen Geräten kommen wir heute schon mit Solarzellen aus, ob es eine kleine Uhr ist, irgendein Wecker oder sonst etwas. Wenn da tagsüber mal eine Stunde die Sonne drauf scheint, reicht das schon. Und bei anderen, wo wir darauf angewiesen sind, viel Energie zu haben, zum Beispiel bei Autos, da wird natürlich auch der Stromverbrauch sinken, aber da brauchen wir die Hochleistungsspeicher für Strom. Und die kommen. Wir müssen uns überhaupt keine Illusionen hingeben, das Elektroauto kommt und der Verbrennungsmotor hat bis auf bestimmte Bereiche ausgedient. Natürlich, Riesenschiffsmotoren werden weiterhin Verbrennungsmotoren sein. Die wird man elektrisch auf lange Zeit nicht ersetzen können. Auch in Flugzeugen, da haben wir natürlich eine andere Art des Antriebes, aber dennoch ist es ja auch eine Verbrennung, wird man auf fossile Kraftstoffe noch viele Jahre nicht verzichten können. Aber die Energiedichte wächst und ich bin davon überzeugt, wenn auch nicht in 10 oder in 20 Jahren, dass auch Flugzeuge künftig elektrisch fliegen werden, weil vielleicht das Flugzeug aus Materialien aufgebaut ist, welches die Fähigkeiten zur Stromspeicherung in sich trägt. Wir wissen es nicht. Aber wir können gespannt sein darauf. Und wir sind auf einem guten Weg. Das Einzige, was immer wieder hindert, das sind natürlich die wirtschaftlichen Interessen von Konzernen, die ihre Pfründe sichern wollen. Aber da habe ich beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Ich wollte nur mal darüber sprechen, dass Akkumulatoren, Batterien, Stromspeicher allgemein sich rasant entwickeln und auch der Preis dieser Stromspeicher wird in den nächsten Jahren so drastisch sinken und sinken müssen, weil China und Japan mit einem solchen Druck und Südkorea natürlich auch auf den Markt dringen, dass auch bei uns die Preise deutlich runtergehen werden. Vor allen Dingen bei Elektroautos. Wer das Betriebssystem Android, welches ja von Google zur Verfügung gestellt und entwickelt worden ist, benutzt, der hat möglicherweise in den letzten Wochen schon ein Update bekommen, welches den SMS Messenger umbenannt hat. Diese App trägt jetzt einen neuen Namen und heißt Android Messages. Was steckt denn eigentlich dahinter? Das ist ja eigentlich keine neue Anwendung, obwohl es ist technologisch und programmtechnisch sicherlich eine Neuerung. Nur der Nutzen ist im Prinzip nicht neu. Google hat aber in den letzten Jahren immer wieder Versuche gestartet, mit eigenen Diensten, WhatsApp und ähnlichen, den Rang abzulaufen, zumindest irgendwie einen Anschluss zu finden. Und das ist nicht so wirklich gelungen. Jetzt hat Google eine neue Initiative gestartet mit dem Namen RCS, Rich Communication Services. Und jetzt versuchen sie mal wieder mit OEMs zusammen eine verbesserte Form eines multimedialen SMS-Dienstes in den Markt zu drücken. Ob es denn gelingt, iMessage oder WhatsApp damit in irgendeiner Art Konkurrenz zu machen, lassen wir mal noch dahingestellt sein. Dieser neue Versuch, der ist noch nicht auf sehr vielen Geräten installiert, denn es muss ja irgendein Telefon sein, was auch updatefähig ist. Das sind die billigen sowieso nicht. Dann muss natürlich irgendein Dienst da sein, der dieses Update zur Verfügung stellt. Auch hier ist es bei den billigen nicht so, sondern nur bei Markengeräten, die laufend irgendwelche Updates bekommen. Und dann müssen wir das auch noch akzeptieren und nicht irgendetwas anderes machen. Wer dabei mitmacht bei diesem neuen Versuch von Google, das sind doch einige bedeutende Namen. Also Symphony, MyPhone, Kyocera, Q-Mobile, Vico, General Mobile, Lennox, Leeco, Cherry Mobile, BQ, Motorola, LG, ZTE, Micromax, Nokia, HTC, Arcos und so weiter. Also doch bedeutende Namen in dieser Branche, sodass man davon ausgehen muss, es könnte etwas werden. Nur die Namen allein sagen doch nichts. Ich habe zu viele Entwicklungen gesehen, die mit großen Namen in den Markt kamen und hinterher doch nichts erreicht haben. Google startet einen neuen Angriff neben seiner Suchmaschinendominanz auch in dem Bereich SMS einen Fuß in die Tür zu bekommen, beziehungsweise die Dominanz zu erreichen, die sie in anderen Bereichen schon haben. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, früher konnte man Automobile nur in der Markenwerkstatt reparieren lassen, weil nur die, die Werkzeuge, Spezialwerkzeuge bekamen, Originalersatzteile und Originalreparaturanleitungen kaufen konnte vom Hersteller. Sie konnten also nicht mit ihren Opel oder Ford oder Mercedes zu irgendeinem Schrauber an der Ecke gehen. Der war ausgeschlossen. Das hat sich ja nun zum Glück geändert, zum Glück für alle. Macht auch einen Preisdruck, einen Wettbewerb möglich. Und das ist gut so. Aber AT&T und Apple, die wehren sich gegen ein neues Gesetz, welches in 8 US-Bundesstaaten vorbereitet wird, dass sie sich öffnen sollen, damit allgemein jeder Händler, qualifiziert oder so, so etwas reparieren kann. Also ein Recht auf Reparatur für den Verbraucher, das soll nicht kommen, nicht in Kraft treten. Und die Argumente da sind natürlich sehr, sehr, durchsichtig. Apple sagt, wir können niemanden Ersatzteile liefern, von dem wir nicht wissen, ob er die Qualifikation hat, unsere Produkte zu reparieren. Es gibt andere Stimmen, die sagen, AT&T zum Beispiel als Mobilfunkriese, dass bei einer nicht fachgerechten Reparatur die Lithium-Ionen-Akkus eventuell Schaden nehmen könnten, was dann zu Überhitzung, Selbstentzündung und so weiter führen könnte. Ja, als wenn alle anderen dumm wären, nur die Hersteller nicht. Wenn man doch die Unterlagen für die Reparatur zur Verfügung stellt, allgemein für jeden, jede qualifizierte Werkstatt, dann sollte es so etwas nicht geben. Andernfalls sind die Geräte ja gar nicht marktauglich, wenn sie nur von wenigen repariert werden können, die ein Spezialwissen haben. Ich glaube, da wird auf einer sehr verlorenen Position versucht, die eigenen Reparaturkosten oder Nicht-Reparatur, die Ablehnung der Reparatur zu erhalten, um einen gewinnträchtigen Sektor weiterhin allein dominieren zu können. Es gab da früher mal im Fernsehen irgendeine Serie, da wurden Agenten Nachrichten geschickt und die begannen dann mit der Mitteilung, dass ich diese Nachricht nach dem Abspielen selbst zerstören würde. Tja, das hat man nicht entwickelt, das hat man nicht erfunden. Aber Forscher in der König Abdullah Universität für Wissenschaft und Technologie in Tubal in Saudi-Arabien, die haben eine Idee und haben einen Mechanismus so weit entwickelt, dass es vorführbar ist, dass man elektronische Geräte in einer Zeit kürzer als 10 Sekunden unbrauchbar machen kann. Es basiert darauf, dass man ein Polymer hat, das diesen Selbstzerstörungsmechanismus auslöst. Das wird als Trägermaterial für einen Siliziumchip eingesetzt. Also Silizium, alle Chips, die wir heute haben, basieren ja auf Silizium. Und da wird eine Elektrode erhitzt, die das Polymer erhitzt. Und bei einer Temperatur von größer 80 Grad Celsius dehnt sich dieser Kunststoff, dieses Polymer aus, um mehr als das 7-fache Volumen. Und damit wird der Chip, der da drauf sitzt, zerstört. Funktion ist, dass in diesem Polymer winzige Kügelchen eingearbeitet sind, die einen flüssigen Kohlenwasserstoff enthalten. Und werden jetzt die Schalen dieser Kügelchen erhitzt, werden sie weich und der Kohlenwasserstoff wird freigesetzt. Der wiederum wird durch die Temperatur gasförmig und das ist dann die Ausdehnung und der Chip da drauf, der zerbricht eben in kleine Bröselteile. Diese Polymerschicht, die kann einen Siliziumchip, der ja so um die 90-100 Mikrometer dick ist, sehr, sehr schnell bersten, zerbrechen lassen. Die Leistung, die dafür notwendig ist, die liegt zwischen 300 und 600 Milliwatt, wobei bei 300 Milliwatt dauert es bis zu einer Minute, bis dieser Effekt ausgelöst wird. So, und jetzt kann man natürlich überlegen, wie man das macht. Man hat also diese Auslösung, das heißt das Erhitzen des Polymers, entweder über Photozellen ausgelöst oder über Temperatur oder über einen GPS-Sensor, der wurde dann so programmiert, dass eine bestimmte Entfernung von dem ursprünglichen Ort diese Auslösung initiiert hat, kann sich alles Mögliche dafür ausdenken. Also es ist durchaus denkbar, dass wir eine sehr preiswerte Technologie bekommen, die Sicherungsmöglichkeiten erlaubt, wenn unser Mobiltelefon zum Beispiel geklaut wird. Hat es irgendeine Verbindung zum Beispiel mit einer Armbanduhr oder sonst wo und wenn es zu weit entfernt wird, wird das ausgelöst oder ein Anruf löst es aus oder sonst etwas, dass der Dieb damit überhaupt nichts mehr anfangen kann. Und dann würde es auch keinen Sinn mehr machen, etwas zu klauen. Noch interessanter ist es für Staaten, die irgendwelche Daten oder Informationen unbrauchbar machen, wenn sie in fremde Hände geraten. Und natürlich hat sich gleich das US-Verteidigungsministerium darauf gestürzt. Die haben ein eigenes Programm gehabt für diese selbstzerstörenden Informationen, aber sind wahrscheinlich noch nicht so weit gekommen. Also Chips, die sich quasi selbst zerstören können und das kann man nicht abschalten. Jedenfalls nicht innerhalb der Zeit, die notwendig wäre, nach dem Diebstahl, um an die Zündmechanismen, muss man ja eigentlich sagen, heranzukommen. Es war ja nur eine Frage der Zeit, aber jetzt ist es passiert. Microsoft hat Windows 10 Benutzern, die den Dateimanager benutzen, den Originalen, jetzt Werbung aufs Auge gedrückt. In einigen Bereichen gibt es im Dateimanager Werbeeinblendungen. Ich meine, schon vergangenes Jahr im Herbst wurde so etwas von einigen Anwendern berichtet, aber jetzt mittlerweile ist es wohl offiziell. Diese Einblendungen dienen im Moment dazu, Werbung für Microsoft eigene Produkte zu machen. Aber auch da muss man sagen, es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis man diese Werbung auf andere lukrative Produkte erweitert, wenn man damit Geld verdienen kann. Diese Geschichte, man kann sie im Moment noch abschalten. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber es ist möglich. weil diese Geschichte ist für mich aus einer bestimmten Sicht vollkommen unerklärlich. Ein Microsoft Windows 10 Benutzer hat in aller Regel dieses Betriebssystem gekauft. Und warum dann und mit welchem Recht dann in dem gekauften Betriebssystem Werbung eingeblendet werden darf, ich finde das eine sehr dreiste Frechheit. Auf der anderen Seite, sind wir doch mal ganz ehrlich, jeder, der ein Auto kauft, der hat Werbung für die Automarke auf dem Auto. Manchmal groß und protzig, manchmal eher ein bisschen kleiner. Viele Leute kaufen Kleidung und haben dann vom Hersteller eine Art Werbung auf der Kleidung, auf den Schuhen, auf einer Jacke. Und das wird zum Teil einfach auch deswegen gekauft, weil diese Werbung da drauf ist. Aber es wird auch viel Geld dafür bezahlt. Mir ist solches Denken ziemlich fremd. Ich lasse immer diese Sachen runtermachen beziehungsweise kaufe nichts, weil ich ja keine Litfaßsäule bin, sondern ich bin ein Mensch. Und wenn Werbung, dann mache ich die für mich. Aber anderen Menschen scheint es wichtig zu sein, dass man sich mit irgendwelchen Symbolen schmückt, warum auch immer. Und ich kann mir auch weiterhin vorstellen, dass Leute, die mit Windows arbeiten, vielleicht gar nicht genervt sind, wenn in dem Dateimanager plötzlich irgendwelche Werbefenster aufpoppen, ploppen, gehen oder sonst etwas. Ich selbst habe massive Probleme, wenn ich schon mal, wie letztens wieder, notwendigerweise für berufliche Tätigkeit, ich mit Windows arbeite und es kommen, wenn ich im Internet irgendwo rumgeiste, unendlich viele Pop-ups und es werden neue Instanzen geöffnet und so weiter. Das nervt unendlich. In aller Regel schalte ich natürlich Internetzugang ab, aber selbst dann passiert so etwas. Ob es eine neue Welt ist, ob es von den Menschen angenommen wird, ich hoffe ja nicht, aber ich fürchte schon. Also Werbung in Windows 10 Explorer in einem gekauften Programm für Microsoft-Produkte im Moment. Später warten wir es ab. Ein Team um Professor Michael Snyder von der Stanford University hat herausgefunden und eine Applikation entwickelt, die es möglich macht, Krankheiten zu erkennen, bevor sie oder wenn sie gerade entstehen. Und zwar mit einer Smartwatch. Wenn da mit einer solchen Smartwatch oder ähnlichen Sensoren die Herzfrequenz, der Blutdruck, der Sauerstoffgehalt des Blutes, die Körpertemperatur und auch der Herzrhythmus ausgewertet wird, da hat man Erkenntnisse daraus gezogen, indem man viele Personen damit ausgestattet hat und die Werte aufgezeichnet hat und konnte bestimmte Sachen wie Erkältungskrankheiten, Neigung zu Diabetes Typ 2 und irgendwelche anderen Sachen im Vorfeld aus den Daten herausrechnen. Es sind, ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer gewesen, aber bis zu 2 Jahre hat man diese Sachen erfasst und hat sie dann zentral gesammelt und Muster erkennen können, die doch erstaunlich sind. Ganz neue Ideen in der Medizin, denn ich meine, eins ist klar, eine Krankheit verändert natürlich viele körpereigenen Werte, die der Körper steuert. Und wenn es so rumgeht, warum nicht auch anders? In dem Moment, wo wir merken, dass sich irgendwelche Werte ändern und die Erfahrung vorhanden ist, was nach einer solchen spezifischen Änderung und Kombination von Änderungen verschiedener Werte erfolgt, ja, dann kann man im Vorfeld etwas erkennen und möglicherweise etwas dagegen tun. Also eine sehr interessante Studie. Auch hier wieder, das geht natürlich nur, wenn viele Menschen an so etwas teilnehmen, viele Menschen ihre Körperwerte, um es mal allgemein auszudrücken, Parameter zur Verfügung stellen, die ausgewertet werden können, aus denen heraus man dann diese Erfahrungen gewinnen kann. Und das bedeutet wieder Einschnitt in die Persönlichkeit, Offenlegen von sehr persönlichen Daten und den Mut, das zu tun, in der Hoffnung, dass damit nichts Böses geschieht. Also, wir sehen, die Zukunft wird datenmäßig für uns ein Horror sein, für uns heutige Menschen und für die Menschen von morgen, die keine Probleme damit haben, ihre eigenen Daten zur Verfügung zu stellen und auch kontinuierlich überwachen zu lassen, wird es von Vorteil sein, weil man da Krankheiten im Vorfeld erkennen und möglicherweise auch abwenden kann, dass sie gar nicht erst entstehen oder ausbrechen. Man muss darüber nachdenken. Die International Transmission Union, die ITU, hat die wichtigen Anforderungen für einen neuen Netzstandard, der dann 5G genannt werden würde, vorgeschlagen. Es ist ja noch nicht festgeschrieben. Und diese Berichte und dieser Anforderungskatalog, der mittlerweile öffentlich eingesehen werden kann, da wird einiges klar, was zukünftig für uns verfügbar sein könnte. Die Einführung dieser neuen Mobilfunktechnologie, dieses neuen Standards, soll dem einzelnen Nutzer etwa 100 Megabit pro Sekunde im Downstream und die Hälfte davon im Upstream zur Verfügung stellen. Wenn wir an LTE denken, also das, was bundesweit ja noch gar nicht überall verfügbar ist, da ist es natürlich ein Riesensprung. Die Latenz soll unter 4 Millisekunden liegen. Die einzelne Sendestation im Netz soll 20 Gigabit pro Sekunde im Downstream und auch die Hälfte davon im Upstream zur Verfügung stellen. Und wobei jede dieser Stationen bis zu 1 Million Geräte auf den Quadratkilometer versorgen können soll, muss. Weiterhin soll man diese neue Technologie auch in Hochgeschwindigkeitszügen bis zu einer Geschwindigkeit von 500 Kilometer pro Stunde nutzen können, und zwar sicher. Gut, ich meine, wir müssen wissen, das ist jetzt ein Blick in die Zukunft, nicht in die ferne Zukunft, denn es heißt zwar frühestens im Jahr 2020 sollen die ersten dieser neuen Netze in Betrieb genommen werden, aber das sind ja gerade noch mal 3 Jahre. Ja, und wenn ich mir überlege, wie gering doch manche Bandbreiten heute im kabelgebundenen Kommunikationsnetz sind, dann könnte das die Zukunft sein, dass man vielleicht gar keine Kabel mehr braucht, die in die einzelnen Häuser gehen. Das ist ja auch viel zu aufwendig und viel zu teuer. Wenn wir wirklich diese Bandbreiten für den einzelnen Nutzer per Funk zur Verfügung haben, naja, warum soll man noch Kabel unter die Erde legen oder in die Häuser legen oder in die Wohnungen legen? Mal sehen, ob es wirklich so schnell und so gut werden wird. Der Standard ist auf jeden Fall vorgeschlagen, noch nicht fixiert, aber es geht in eine Richtung, dass wir Datenmengen übertragen können, von denen ich heute nur träumen kann. So. Das war ein Bundesbündel an unterschiedlichen Themen und damit möchte ich mich für heute auch verabschieden. Bitte schauen Sie nochmal in den Shop hinein. Sie erreichen ihn natürlich über die Homepage cc2.tv. Verbreiten Sie diese URL bitte, damit wir auch die letzten unserer Freundinnen und Freunde wieder einfangen können, die vielleicht noch orientierungslos irgendwo im Netz rumgeistern. Und wir haben noch ein paar Sachen, hat mir Thomas Ritter gesagt, im Shop mit dem alten Logo. Aber in der zweiten Jahreshälfte wird es dann auch das neue Logo auf den neuen Produkten geben. So viel als kleine Vorschau. Genießen Sie die Frühlingswoche, Vorfrühlingswoche muss man sagen, denn der Frühling hat zwar meteorologisch schon begonnen, aber kalendarisch noch nicht. Aber es ist vollkommen wurscht. Hauptsache ist schönes Wetter. Ich tue den Daumen nach oben und sage immer ein Bitte übrig behalten. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.